In der vergangenen Woche hatten wir uns mit dem 17. Jahrhundert und ein wenig auch mit dem vorausliegenden 16. Jahrhundert beschäftigt. In dieser Zeit vollzieht sich eine erstaunliche und in ihren Folgen ungemein weitreichende Verschiebung. Es entsteht nämlich, ganz verkürzt gesagt, das abstrakte Schema einer neuen Art, die politische Macht aufzufassen und zu denken und auch praktisch zu konzipieren. Es entsteht die Idee der Souveränität, einer absoluten Souveränität, und diese wird begleitet vom Motiv der Staatsräson. Mit dem Staat schiebt sich im Bild gesprochen eine dritte Macht oder auch Gewalt zwischen die beiden Mächte, Gewalten, die in den Jahrhunderten vorher die dominierenden waren, Gottes ewige Ordnung und Gottes irdische, sterbliche Welt. Also das war das Bild, das ich beim letzten Mal verwendet hatte. Der Staat schiebt sich in gewisser Weise zwischen diese beiden Sphären. Er ist zwischen diesen Sphären aber auch von einer qualitativ sozusagen anderen Beschaffenheit. Im Zuge dieses Prozesses gewinnt auch das Recht eine Kontur, die es vorher nicht hatte. Das So-Sein und die spezifische Substantialität des Rechtsgesetzes, der Rechtsordnung, wird viel enger mit der konkreten Wirklichkeit, mit dem Tun der Regierung verknüpft, viel enger, als dies im christlichen Kosmos der Fall war. Einem Kosmos, in dem das Recht mehr oder weniger ein Teilelement eines aus Gottes ewiger sittlicher Ordnung herausfließenden allgemeinen Sollens war, dem die Politik gleichsam als ein Ausführungsorgan Gottes mehr oder weniger erfolgreich Geltung zu verschaffen hatte. Wir hatten uns die Besonderheiten und das Singuläre dieser neuen Position eines politischen Souveräns angesehen, der nicht einfach als König oder Fürst Macht innehat, sondern durch eine ganz besondere Position mit dem Staat verbunden ist. Durch eine absolute Position, absolut losgelöst, ohne deren Absolutheit wiederum dennoch der Staat nicht wirklich in vollem, politisch handfesten, eigenständigen Sinne ein Staat sein kann. Der Souverän ist legibus solutus, von den Gesetzen abgelöst. So formuliert sich diese Absolutheitsposition bezogen auf das Recht. So hatte es Jean Bodin unter Zweckentfremdung einer alten römischen Rechtsformel entwickelt. 6 Bücher über die Republik, Sie erinnern sich. Die Gesetze, das sind natürlich einerseits, also die Gesetze, von denen der Souverän sich ablöst, das sind einerseits eventuelle göttliche oder von der Kirche in Anschlag gebrachte Normen. Von diesen kirchlichen Normen oder auch von der theologischen Interpretation irdischer Gesetze ist der Souverän solutus losgelöst. In dieser Richtung behauptet sich also, dass dieses neue Schema der Souveränität gegen den Klerus. Die Gesetze sind aber auch, das sind auch die vom Souverän selbst geschaffenen Gesetze. Die Gesetze des Staates, also auf den sich der Begriff der Souveränität unmittelbar bezieht. Der Souverän steht über seinem eigenen Gesetz und zugleich verwirklicht er die Raison, die genuin politische Vernunft des Ganzen. Und diese Vernunft wiederum ist eben, das kennzeichnet diese Losgelöstheit, sie ist allenfalls zur Hälfte juridisch, diese Vernunft, die den Staat durchwaltet. Sie ist auf der anderen Seite, das hatte ich letztes Mal versucht sehr herauszustreichen, sie ist auf der anderen Seite und vielleicht sogar vor allem elementar auf den materiellen Erhalt, auf die Sicherheit und die Ernährung, auf die Bevölkerungsfragen, auf die Kraft und damit quasi auf den Körper, die Physis des Staates gerichtet. Sieht man genau hin, dann ist der Souverän selbst sozusagen der aktivste Bestandteil dieser Physis. Er hat in seiner Sonderstellung das Kraftzentrum des Staates zu sein. Er bündelt in sich alle staatliche Vernunft und alle staatliche Gewalt. Die dazugehörige Dimension der Staatsklugheit, die Raison, die Ragion di Stato ist ebenfalls nicht primär, nicht ausschließlich juristischer Natur. Eher ist sie vom Typ der Umsicht eines Arztes beispielsweise, und diese Metapher wird auch oft verwendet. Der Souverän braucht genaues Wissen über den Zustand, Status und über die richtige politische Behandlung der Lage, in der der Staat sich befindet oder zeigt. Und der Souverän leistet, und leistet dieser Souverän diese Behandlung, diese richtige Behandlung nicht, wird der Staat schwach, dann ist ein König, der sich so verhält, dann ist er kein Souverän. Eben dies ist ein wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Punkt der Abgrenzung gegenüber älteren politischen Theorien und auch gegenüber dem christlichen Mittelalter. Die Souveränität kommt nicht einem Individuum zu. Sie ist keine persönliche Eigenschaft, sondern eben diese abstrakte Maximalposition, die der Staat als Staat erfordert. Eine Maximalposition, die ein Individuum erlangen und einnehmen kann und aber ausfüllen muss. Und sofern das Individuum dies nicht tut, dies auszufüllen, kann es kein Souverän sein. Durch persönliche Macht allein kommt also die Souveränität nicht zustande. Und auch wenn gleichsam alles an der politischen Kraft der Souveränität hängt, handelt es sich bei der Souveränität sehr wohl in diesem Sinne, in ihrer Abstraktheit, in ihrer nicht an die Person gebundenheit, dann doch auch wieder um eine rechtliche, um eine auf neue Weise im wahrsten Sinne des Wortes staatsrechtliche Position. Der absolute Souverän, legibus solutus, ist eben als Macht so etwas wie ein faktischer Schlussstein, aber andererseits auch der rechtliche Ursprung der Autorität eines Rechts, ohne dass der Staat ebenfalls kein Staat wäre. Das Recht wird also in seiner neuen, an den Staat gebundenen Rolle relativiert und gestärkt in einem. Es verliert seinen Ewigkeitsbezug zur göttlichen Ordnung. Es ist aber auf neue, irdisch gewalthaltige Weise an jene Physis des Staates geknüpft, der durch die Souveränität und die ihr korrespondierende Raison für das Ganze eine neue Ordnungsform sozusagen dann entspringen kann. Wir hatten uns neben Bodin die Theorie des Thomas Hobbes angesehen. Hobbes' Buch von 1651 über den Leviathan, das Gemeinwesen als künstlich geschaffene Souveränitätsordnung und zugleich sterblicher Gott, ist ein Schlag gegen jede naturrechtliche Vorstellung von Ordnung oder auch von Herrschaft oder auch von staatlicher Politik. Nach Hobbes ist der Naturzustand gänzlich rechtsfrei und rechtlos, also rechtlos in dem Sinne, dass die Rechte gar nicht da wären, an die man appellieren könnte, wenn man sich rechtlos findet. Also nicht rechtlos im Sinne des konkreten Entzugs von Rechten, sondern es gibt in dieser Sphäre die Dimension des Rechts in gewisser Weise nicht. Diese Naturzustandsthese ist nun weniger eine historische These, da war ja letztes Mal auch die Frage danach gekommen, als vielmehr eine prinzipielle Aussage über die Welt und über den Charakter des politischen Kosmos. Die Aussage lautet, es gibt keinerlei ontologische oder sittliche Notwendigkeit des Rechts. Das Recht könnte auch nicht sein. Und die Welt kann endgültig ein brutales Chaos bleiben. Herzensgüte oder Moral sind letztlich irrelevante Größen. In einer Welt des begründeten Misstrauens ist der Mensch des Menschen Wolf. Und es ist sogar rational, dass diese Wölfe sich zueinander so misstrauensvoll und damit wolfsförmig verhalten. Diese Sicht schlägt jeder normativen Idee von Menschheit und jeder Idee moralisch unumgänglicher Rechtsgesetze ins Gesicht. Und Sie können sich vorstellen, was das gerade in Richtung auf theologische oder auch aristotelisch konzipierte Vorstellungen von Gemeinschaft für eine Provokation darstellte, die diese radikale Hobbesche Naturzustandsszene oder dieses Szenario. Gleichwohl wertet Hobbes das Recht durchaus auf, wenn man nämlich seine Staatsentstehungstheorie ansieht. Zur Herstellung von Ordnung bedienen sich die Menschen im Ursprung eines Staates, der dann legitim Gewalt anwenden soll, aber nicht etwa wird Gewalt angewendet zu der Herstellung dieses Staates, sondern es wird Recht eingesetzt. Die rechtliche Figur des unter freien und gleichen geschlossenen Vertrages begründet nämlich bei Hobbes den Staat. Aus Einsicht in die Spirale von konfligierenden Chancen und aus der Chancengleichheit resultierendem vernünftigen Misstrauen unter den Individuen, das war ja die Szene gewesen, die Hobbes auszeichnet, tun sich die Individuen zusammen, verzichten auf ihre Ansprüche und vertrauen einander. Zumindest vertrauen sie einander für diesen Moment des Vertragsschlusses selbst, mit dem sie die Position eines absoluten Dritten, jenes Souveräns, einrichten. Hobbes wertet das Recht mit dieser Staatsgründungsfigur nicht nur auf, das habe ich in der vergangenen Woche insbesondere deutlich gemacht, sondern er tut noch mehr. Er entwirft auch eine ganz neue, eng mit der Vernunftwillkür verbundene Form von Juridizität. Also auch die Form des Rechts ändert sich, wenn man diese Szene genau anguckt. Recht erscheint nun als die aus Einsicht, aus rein rationaler Einsicht heraus mögliche spontane Setzung des radikal Neuen, das vorher nicht da war. Recht entspringt der rationalen Einsicht in die Gleichheit der Notlage aller. Es ist nicht etwa Resultat eines inneren Normempfindens oder dergleichen, sondern es ist eher, es korrespondiert eher mit so einer Art von neuer Mathematik. Es hat einen technischen Charakter. Recht ist eine allein aus Logos und Gewalt, aus dem Wort und dem Schwert geborene, intelligente, intelligible Maschinerie. Mit dieser Idee verschiebt Hobbes sozusagen das Was ist von Recht, den Charakter dieser Form. Wir haben es in dieser Gründungsszene nicht, wie manche Hobbes-Klischees nahelegen, mit einem irgendwie psychologischen Bedürfnis der Menschen nach einem Herrscher zu tun. Auch das hatte ich beim letzten Mal deutlich versucht abzugrenzen, weil es viele solcher Hobbes-Deutungen gibt. Sondern ich denke, beeindruckend ist gerade dieser durch und durch rationale Charakter dieser, sowohl der Misstrauenslogik dieser Wölfe untereinander, als auch dieses Schritts hinein in die Entscheidung, diesen Staatsvertrag miteinander zu schließen zugunsten des Souveräns. Also kein psychologisches Bedürfnis, irgendein Trieb nach Macht oder nach Unterwerfung oder dergleichen, sondern die kühle Urstiftung von so etwas wie der reinen Staatsvernunft. Als Beispiel für eine solche eher schräge Deutung des Hobbeschen Staatsvertrags zitiere ich noch einmal den Rechtshistoriker Uwe Wesel, den ich in anderen Zusammenhang schon erwähnt hatte. Bei ihm heißt es ziemlich flapsig: Die Menschen übertragen ihre Wolfsnatur auf einen Oberwolf, der Ordnung und Friede garantiert, und so entsteht der Staat als logische Folge von Macht, Gier und Angst. Hier würde ich sagen, nicht die logische Folge, sondern die juridische Form dieser künstlichen Erfindung ist der springende Punkt. Und nicht Macht, Gier und Angst, sondern rationale Kalküle, sozusagen die Mathematik der Möglichkeitengleichheit, führt in die asymmetrische Physik des Machtstaates hinein. Und dieser Machtstaat ist eben, auch wenn er aufsetzt auf ein rechtsfreies Naturzustandsszenario, dieser Machtstaat ist dann zutiefst auch juridisch konzipiert. Er realisiert die beiden Seiten des Rechts, die Vernunft und die Gewalt. Das Schwert, das die Möglichkeit des gegenseitigen Überfalls, des Unrechts etc. aus der Welt bringt und endlich für eine stabile Ordnung von Sicherheit und Frieden sorgt. Recht ist die Bedingung der Möglichkeit von Zivilität. Und zwar Recht nicht als Naturrecht, sondern als vernunftgeborene künstliche Sache, als Resultat menschlicher Dezision. Hobbes ist mit dieser klaren These zweifellos ein Extremist, ein Autor, dessen radikaler Antinaturalismus bis heute fasziniert. Dass aber auch die naturrechtlichen Autoren des 17. Jahrhunderts, die gegen Machiavelli, Baudin und vor allem dann gegen Hobbes auftreten und sozusagen konservativere Varianten von Staatsrecht und auch von Staatsentstehung propagieren, dass auch diese Autoren die Natur in Begriffen des Rechts reformulieren und nicht etwa in theologisch-kosmologischen Begriffen, also nicht mehr im Modell der gottgegebenen Natur. Das haben wir in der vergangenen Woche auch, zumindest kurz gesehen, am Beispiel des Völkerrechtlers Grotius. Und wir werden es heute am Beispiel weiterer Autoren, Montesquieu und Rousseau, noch sehen. Bleiben wir zunächst aber noch ein wenig bei Hobbes. Denn wir haben in der vergangenen Woche nur dessen Theorie der Staatsentstehung betrachtet. Auch die Normalität des Staates, die Staatserhaltung in diesem Leviathan ist jedoch einen Blick wert. Zunächst einmal, dass Hobbes seinen Staat als Tier darstellt, als Leviathan, also in einer vitalistischen Analogie, und dass er, was er im Text tut, vom Body Politic, also vom politischen Körper, spricht und diesen künstlich geschaffenen politischen Körper zugleich als sterblichen Gott bezeichnet, dies stellt in seiner Zeit natürlich eine maximale Provokation dar. Diese richtet sich gegen die Kirche, gegen den christlichen Gott, aber auch gegen die aristotelischen Gemeinschaftsvorstellungen weniger radikaler Naturrechtler. Also gegen diejenigen, die zwar jetzt nicht unbedingt theologisch argumentieren, aber eben nicht von einem Naturzustand der tödlichen Anarchie ausgehen wollen, sondern von einer Rechtsordnung, die immer schon auf einer sozusagen im Menschen angebahnten Sozialnatur ausgeht. Einer Sozialnatur, aus der sich die Grundformen des Zivilrechts dann mehr oder weniger organisch ergeben. Der Vernunftrichter Grotius hatte ähnlich die Anfänge des Rechts konzipiert. Und es gibt, ich nenne da einfach nochmal ein paar Namen, mit Pufendorf, später Wolf und anderen auch im 18. Jahrhundert eine Fülle von aristotelischen Gegnern dieses Modells der scharfen Entscheidung, mit der die Hobbeschen Wölfe den Naturzustand verlassen und durch welche die Rechtsordnung angeblich erstmals geschaffen werde. Aus Sicht dieser aristotelisch denkenden Politiktheoretiker ist das also eine böse Ideologie, dass nicht in der sozialen Natur des Menschen letztlich rechtliche Verhältnisse immer schon verankert seien. Und man muss sagen, gerade was immer Deutschland für damals gehießen haben mag, also für den deutschen Theorieraum waren diese eher aristotelischen Ansätze eindeutig in der Mehrzahl. Also da ist gemessen daran war Hobbes tatsächlich ein Extremist. Und man hat das dann auch stark mit dem französischen Absolutismus identifiziert, seine Theorie. Also der Mainstream dachte eher so aristotelisch. Dennoch ist die Macht dieser Hobbeschen Figur, glaube ich, unvergleichlich, schon in der damaligen Zeit und auch später in der Wirkungsgeschichte bis heute. Gegen die Kirche und gegen diese Idee der immer schon politischen Natur des Menschen bietet die Hobbesche Staatsgründungsszene nun nicht nur ein tolles Anfangsbild für den Vernunftrechtsstaat. Die Logik der aus freier Rechtswillkür möglichen Neugründung legt vielmehr ganz konsequente Bahnen auch für die natürlich dann ihrerseits wieder rechtsförmigen Bestandsregeln des Hobbeschen Staates mitsamt der absoluten Souveränität. Also rechtsförmige Bestandsregeln, wobei diese materielle Seite, auch eben was die Fortdauer des Staates angeht, ebenso weiter genauso mächtig mit im Spiel bleibt. Also ich hatte dieses halbe-halbe Bild verwendet. Halb praktische Regierungstechnik, halb die in diese Regierungstechnik hinein konzipierte Form von Recht. Der Monarch hat jene einzigartige, eine künstlich unvergleichbar gewordene Rolle und Rechtsposition der absoluten Souveränität inne. Sie ist mit dem Gesellschaftsvertrag entstanden, sie ist aber freilich auch an dessen rationalen Sinn gebunden. Im Rahmen des Ziels der Friedenssicherung und Ordnung, heißt das, ist die Macht des Hobbeschen Souveräns tatsächlich uneingeschränkt, auch sozusagen in der Phase des bereits gegründeten Staates. Er herrscht uneingeschränkt weniger im Stil einer subjektiv-persönlichen Willkürmacht, sondern er herrscht so absolut wie das Gesetz selbst, eben als Inkarnation der Staatsräson. Untertanen können daher im Leviathan ihre Monarchen nicht abschütteln oder gar zweite, dritte Monarchen bestellen. Sie können auch nicht unter Berufung auf den Staatsvertrag von dem Monarchen etwas Bestimmtes fordern. Denn der Staatsgründungsvertrag war ja unter den Bürgern und nur zugunsten des Souveräns geschlossen. Der Staatsvertrag besteht also nicht zwischen dem Einzelnen und dem Souverän. Der Einzelne hat mit dem Souverän gerade keinen Vertrag. Er hat sich nur zugunsten des Souveräns mit den anderen in ein Vertragsverhältnis begeben. Der Souverän kann daher den einmal geschlossenen Gründungsvertrag nicht brechen, weil er ja gar keine Vertragspartei ist, sondern lediglich ein Vertragsbegünstigter, könnte man sagen. Die Konsequenz dieser die Konsequenz dieser Rechtsfigur kann man nicht drastisch genug ausdrücken. Der Staat tut nie Unrecht, heißt das. Der Staat ist das Recht. Auf dieser Linie konkretisiert Hobbes im Leviathan denn auch den staatlichen Alltag. Der Souverän ist beispielsweise zur Zensur aller friedensgefährdenden Schriften autorisiert. Er hat die Eigentumsverhältnisse zu regeln und einen effizienten Rechtsschutz in der Rechtsprechung zu sichern. Er hat den militärischen Oberbefehl, er leitet die Strafjustiz. Bestimmte Rechte, wie etwa die Münzprägung, kann er delegieren, jedoch darf er nichts aus der Hand geben, was seine friedenssichernde Gewalt schmälern würde. Ein brutaler Zentralismus also. Dieser hat allerdings, und das ist interessant, eine liberale Grundregel zur Voraussetzung, die ihn gleichsam begleitet. Und diese liberale Grundregel verweist auf die Gründungslogik des Staates zurück. Es ist nebenbei gesagt eine liberale Grundregel, die in modernen Rechtsstaaten, die Sozialstaaten sind, heute nicht mehr gilt. Alles, was nicht explizit verboten ist, so heißt es im Leviathan ausdrücklich, und das ist diese Grundregel in Hobbes' Absolutismus, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Außerhalb des Verbotenen kann jeder tun, was er will. Es gibt also keine Rücksichtsgebote, Sozialpflichten oder dergleichen der Bürger untereinander. Außer dem Souverän, der Frieden sichern muss, ist keiner der Bürger im Hobbeschen Staat in seinen Handlungen, solange sie nur legal sind, auf irgendeinen weiteren Gemeinnutzen verpflichtet. Diese im Grundsatz wirklich absolute Bürgerfreiheit ist quasi die liberalistische Kehrseite der absoluten Legalmacht des Souveräns. Die Bürger schulden dem Gemeinwesen keinerlei aktive Sozialität. Die Grenze dessen, was der Souverän vermag, bestimmt sich wiederum ebenfalls nicht aus irgendwelchen weitergehenden sozialen oder moralischen Fürsorgeverpflichtungen, die der Souverän hätte, sondern seine einzige Pflicht ist eben Sicherheit und Ordnung. Das heißt, entscheidend für die politischen Aufgabenstellungen ist allein die Frage, ob faktisch der Rechtsstaat, der Staat als Staat noch funktioniert und ob der Souverän faktisch noch souverän ist in dieser friedens- und ordnungsstiftenden Funktion. Was aber geschieht, wenn die souveräne Ordnungsfunktion aus sich selbst heraus versagt und der Staat beispielsweise zerfällt? Hobbes sieht das Problem, er war so gesehen durchaus realpolitisch orientiert. Im Leviathan werden verschiedene Formen von Souveränitätsschwäche diskutiert, die auftreten können. Probleme wie etwa Korruption, fiskalische Fehler, also ökonomisches Desaster, oder auch der passive, inaktive Staat. Hobbes verwendet in diesem Feld wiederum die medizinische Metapher. Er spricht für solche Fälle von Krankheiten des Staates. In solchen Fällen, so Hobbes' Position, haben die Untertanen kein Widerstandsrecht. Es gibt also kein Widerstandsrecht im Sinne eines innerstaatlich explizit eingeräumten Rechts, einen schlechten Souverän in bestimmten Fällen zu beseitigen. Es muss erst wieder so etwas wie ein Naturzustand entstehen, ein Bürgerkrieg oder ein vergleichbares, echtes Interregnum. Und für Fälle diesen Typs, im Falle des faktischen Zerfalls des Staates, nicht wenn der Souverän sich an bestimmte Spielregeln nicht hält, sondern im Falle des faktischen Zerfalls der Souveränität und des Staats als Ordnung, in diesem Fall ist dann auch der Monarch nicht mehr geschützt. Hobbes spricht das klar aus. Einem Souverän, der schon keiner mehr ist, muss man nicht gehorchen. Zum Beispiel auch, wenn im Eroberungsfall jemand anderes die Herrschaft übernimmt. In diesem Fall muss niemand sich für den alten König opfern, sondern dann tritt der Neue in diese Garantiefunktion, die der Alte ja nicht mehr übernehmen kann. Und man kann auch einen faktisch machtlosen Souverän, der etwa einen Bürgerkrieg bereits zugelassen hat, durch Tyrannenmord beseitigen. Namentlich dann, wenn durch den Mord eine neue Ordnungsmacht etabliert werden kann. Wenn der Mord also zur Einsetzung eines neuen Souveräns oder zur Restabilisierung der Souveränität dient. In einem solchen Fall ist der Monarch gleichsam vogelfrei. Als nacktes Individuum ebenso losgelöst von zivilen Rechten, wie er es vorher in der souveränen Rolle, wenn man genau hinschaut, ja auch war. Er war ja nicht Teil des gesamten Organismus, sondern hatte diese eigentümliche Nullposition inne, sozusagen absolutus als Abstraktum im Staat. Wie Sie sehen, bietet Hobbes mit solchen Konzeptionen durchaus auch für den Alltag und für die Frage des Bestandes des Staates eine konsequente Konstruktion, die ganz auf den abstrakten Charakter der Souveränität und auf diesen in der Urszene bereits umrissenen Sinn des Staatsgründungsvertrages eingestellt ist. Das Recht als ein alleiniges Produkt der Vernunftfreiheit, die rechts- und politische Gewalt mit rechtsförmigen Mitteln einsetzt in dieser Urszene. Sie merken, dass sich hier tatsächlich ein Schritt abzeichnet, der die Faustformel zu rechtfertigen scheint, die spätere Historiker geprägt haben, nämlich im 17. Jahrhundert sei jener Schritt vom Naturrecht zum Vernunftrecht geschehen. Eine Umgründung auf Vernunft, aber auch nicht die Umgründung desselben, sondern eben auch die Schaffung eines neuen Formats, sagen wir mal. Freilich sagt sich das so einfach, eine Umgründung auf Vernunft. Wir haben jetzt schon gesehen, dass in der Sache eine ganze Menge mehr steckt. Zum Beispiel nicht nur eine neue Vernunftförmigkeit des Rechts, sondern auch so etwas wie eine neue Rechtsförmigkeit der Vernunft. Denken Sie an diesen Schritt in den Vertrag hinein. Also die Begabung einzusehen, dass wechselseitig dieser friedensstiftende Ordnungsvertrag sinnvoll ist, für den Einzelnen klug und wünschbar. Diese Einsicht ist eng mit dieser juridischen Vertragsfigur, also mit der Idee der Dezision, der freien Willensentscheidung in den Vertrag hinein verbunden. Und das ist eine juridische Figur. Und auch die Individuen, die da im Spiel sind, sind sozusagen das Gegenstück einer juridischen Form. Und wir haben auch gesehen, neben dieser sozusagen neuen Rechtsförmigkeit der Vernunft, steckt hier auch eine neue Spontanität in diesem Modell, gleichsam eine neue, eine politisch-rationale Künstlichkeit und Körperkraft. die dem Recht innewohnt, in dieser Kombination mit der Gewalt, für die der Souverän steht. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen. Es ist ja durchaus so, dass Hobbes mit der gewagten Idee des wilden, gänzlich vorrechtlichen, dafür aber freien und rechtserfindungsfähigen Menschen des Naturzustands nicht nur ein Bild absolutistischer Machtverhältnisse begründet, sondern dass er damit in gewisser Weise auch das Recht im Staat, nein, alles Recht, nicht etwa durch Gottes Wille oder durch menschliche Sozialnatur, sondern mit dieser Ursprungsfigur der menschlichen Freiheit begrenzt. Und dieser Punkt ist besonders interessant. Lesen wir den Leviathan ganz bewusst von dieser Seite her, so stoßen wir neben der Neuerung Vernunftrecht und der Neuerung eines genuin politischen Gesetzesbegriffs auf eine weitere, überaus modern anmutende Figur, nämlich auf ein neues Rollenangebot, auf das radikal freie Rechtssubjekt und vielleicht sogar überhaupt auf ein neues Verhältnis von Recht und Freiheit. Dieser Gedanke, dass das Freiheitsmotiv so durchaus entscheidend sein könnte, in der Hobbeschen Konstruktion, dieser Gedanke ist etwas gewöhnungsbedürftig, denn zunächst springt einem ja im Leviathan natürlich diese furchtbare, weil prinzipielle Unfreiheit der Untertanen ins Auge. Der Souverän hat immer Recht und der Bürger ist zu 100% unterworfen. Immerhin ist aber, darauf hatte ich schon hingewiesen, alles, was nicht verboten ist, erlaubt. Und über den Staatszweck Sicherheit hinaus reicht der Auftrag des Souveräns nicht. Auch wenn man ihn nicht begrenzen kann, wenn er im staatlichen Alltag diesen Auftrag überschreitet. Aber er reicht eigentlich nicht weiter als über die Sicherheitsgewährung hinaus. Nicht hinaus, er reicht nicht weiter als eben genau bis zu diesem Punkt der optimalen Sicherheitsgewährung. In der Freiheit, alles zu tun, was nicht explizit verboten ist, und noch in einer zweiten Freiheit, die ich noch nicht erwähnt habe, die Hobbes ebenfalls ausdrücklich vorsieht, nämlich in dem Recht zur Auswanderung. Ein Bürger darf seinen Staat jederzeit verlassen, wenn Gefahr für das eigene Leben droht. In dieser Freiheit zur Rettung des eigenen Lebens also auch, schimmert immerhin durch, was Hobbes für den Naturzustand, den Individuen ja sogar zunächst tatsächlich quasi unbegrenzt zuspricht und was für die damalige Zeit tatsächlich einen einigermaßen sensationellen Gedanken ergibt, nämlich eine absolute Freiheit des Einzelnen. Und zwar als eine Freiheit, auch das zeigt diese Staatsgründungsfigur, als eine Freiheit, die im Prinzip niemand anderes als der Einzelne selbst beschneiden kann. Bei Hobbes wird diese wilde Freiheit des Naturzustands nun zwar als Schreckenssituation ausgemalt und sie soll auch als Drohszenario wirken und sie wird dann in einem einzigen Willensakt des Kontraktes aller mit allen vollständig weggegeben, diese Freiheit. An der Kühnheit dieser ersten Annahme ändert das aber wenig. Für den Bruchteil einer Sekunde war der Schöpfer des Staatsgründungsvertrages geradezu abenteuerlich vernünftig und zugleich abenteuerlich frei. So frei, sogar über die Beschränkung der eigenen Freiheit in optimaler Weise zu disponieren, was dann in diese schier unglaubliche Tat der Schaffung eines sterblichen Gottes mündet. Auch diese Figur muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die frei vertragsschließenden Individuen erschaffen bei Hobbes tatsächlich einen Gott. Also was für eine Leistung, muss man auch sagen. Danach sind die Untertanen zwar Untertanen, aber es sind diejenigen, die in diesem einen erstaunlichen Moment einen Gott geschaffen haben. Niklas Luhmann hat als Leser des Leviathan auf dieses neue Verhältnis von Recht und Freiheit in besonderer Weise hingewiesen. Nach Luhmann finden wir bei Hobbes erstmals die Gestalt eines Rechtssubjekts der Freiheit, das, jedenfalls in dieser Szene der Staatsentstehung, ursprünglicher und stärker ist als jede andere Macht und auch als die innerstaatlichen Rechte, sofern es selbst diese ja erst ermöglicht. Der Staat und das Staatsrecht gewinnen aus dieser Perspektive etwas von einem sekundären Phänomen, das auf dieser primären Leistung der freien Individuen beruht. Und der Staat und das Staatsrecht werden aus dieser Perspektive durch die primäre Freiheit des Vertragssubjekts und überhaupt des allein subjektiv vernünftig motivierbaren Vertrages, der ja die erste Rechtsfigur bildet, jedenfalls der Idee nach begrenzt. Bei Hobbes ist das nicht so, das war klar. Er begrenzt das überhaupt nicht, was dann in der staatlichen Ordnung von Seiten der Ordnung den Individuen zugemutet werden kann. Trotzdem liegt in der Logik dieser Geschichte, wenn wir die Urheberschaft sozusagen mit hinzudenken, so etwas wie eine Begrenzung, sofern es der Schöpfer ist, der sich in diesem Untertan und sei es nur in der Gedankenprobe ja wiederfinden kann. Mit Hobbes, schreibt Luhmann, besetzt das Konzept der natürlichen individuellen Rechte den Platz, von dem aus das neuartige politische Phänomen, also der Staat, als sekundär, als gegründet und in diesem Sinne als subordiniert, also als nachgeordnet und als bloßes Mittel zum Zweck erscheinen kann. Der neue Leviathan, der nach eigener Staatsraison verfährt und darin durch das Naturrecht nicht mehr gehindert werden kann, erweist sich damit als wenigstens theoretisch unter Kontrolle, als gewollt, als bejahbar. Er dient, mindestens theoretisch, dem Schutz der individuellen Rechte. Ob dies, ein solches Programm, für die monarchische oder die parlamentarische Partei formuliert wird, ist von sekundärer Bedeutung. Interessant ist diese neue Regel des Diskurses, so nennt Luhmann das, indem künftig die Parteien ihre Sache verhandeln, Argumente zu setzen, zu kritisieren, zu verteidigen haben. Die Sache des Staates muss sich sozusagen messen lassen an dieser Gründerperspektive. Neue Regel des Diskurses, was soll das heißen? Es soll heißen, dass der Hobbesche Absolutismus des Staates in seiner Urszene auch so etwas wie den radikalen Liberalismus des reinen, vom Staat alles fordernden und die Staatsraison potenziell kontrollierenden, egoistischen Rechtssubjekts mitbegründet. Der Wegfall des Naturrechts, der Wegfall der Idee eines immer schon vorhandenen sozialen Bandes zwischen den Individuen, auf denen so etwas wie ein Gemeinwesen, auf dem das Gemeinwesen dann auch aufsetzt und beruht, der Wegfall dieser aristotelischen Idee, könnte man sagen, ist auch der Wegfall einer Bremse bezogen auf die anthropologische Vorstellung vom Individuum. Der Wegfall dieser Rolle, die das soziale Band immer gespielt hat, entsichert sozusagen die radikal subjektiven Forderungen eines Individuums, das ja selbst bestimmt hat, um welchen Preis es darauf verzichtet hat, Wolf zu sein, und das an den Staat als Individuum sozusagen von daher seine Forderungen richten kann. Der Preis, den es gezahlt hat, ist der Preis, dass der Staat für jeden einzelnen Ex-Wolf, könnte man sagen, eine bestimmte vernünftige Funktion hat, diese aber eben auch perfekt erfüllen muss. Das Rechtssubjekt tritt seine Rechte ab, aber die Freiheit, dies zu tun, hat ihm als Subjekt ja erst einmal, und sei es für eine fiktive Sekunde, gleichsam vor zivilisatorisch zugestanden. Einschränkung setzt Autonomie voraus. Sie kann jedenfalls ursprünglich nicht etwa auf Sozialbindung beruhen, auf Verpflichtungen, die wir gegeneinander hätten oder dergleichen, sondern sie kann nur als Selbsteinschränkung legitim gedacht werden. Das Hobbesche Vernunftrecht zeichnet so gesehen nicht nur Rechtlosigkeit vor, sondern jedenfalls indirekt, aber dafür vielleicht sogar noch ursprünglicher, die Abweisung aller anderen als der staatlichen Bindung und die Forderung einer radikal asozialen, liberalistischen und individualistischen Subjektivität als eine Forderung, die potenziell auch rechtsförmig sein kann. Man kann diese Neuerung nicht genug herausstreichen. Durch das Hobbesche Szenario des freiwilligen Einstieges qua wechselseitigem Totalverzicht wird nicht nur der Machthaber, sondern auch die ursprüngliche rechte Trägerschaft zum Thema, also diese Subjektseite. Denn der Vertrag zugunsten des Souveräns setzt ja voraus, dass jeder Einzelne zunächst jenes Maximum an subjektiven Rechten gehabt hat. Der wie immer grausame Naturzustand hat in dieser Hinsicht sozusagen seinen diskreten Charme. Er macht die Freiheit zu einer Art natürlichem Recht. Und er macht den Rechtsstaat gegenüber dieser ursprünglichen, allerdings bei Hobbes zerstörerischen Freiheit, zu einer, wie Luhmann das ausgedrückt hat, Sekundärmaschinerie. Zum Zweck der Lösung der freiheitbedingten Konflikte. Aber diese Sekundärmaschinerie hat sozusagen diesen Hintergrund, an dem man sie potenziell messen kann. Sie sehen, wie man das Hobbesche Individualrechtsmodell drehen und wenden kann. Und je nachdem, worauf man das Schwergewicht legt, kommt eher ein Rechtemodell oder ein Pflichten- und Unterwerfungsmodell heraus. Akzentuieren wir die Totale der subjektiven Freiheitsrechte des vereinzelten Wolfs, also nehmen wir eher den Naturzustand in den Blick, so erhalten wir die Anthropologie, die moderne Anthropologie des liberalen Individuums. Der Staat hat gleichsam seine Erlaubnis zur Einschränkung der Urfreiheit von den Individuen nur geliehen. Er ist eine Zweckeinrichtung, Zweck der Sicherheit, vielleicht auch der Wohlfahrt, eine Zweckeinrichtung, die von den Freien nur zähneknirschend geduldet wird. Dieser Gedanke wurde vom angelsächsischen Liberalismus seit Hobbes übernommen und auch ausgebaut und er passt gut auch zur liberalen Vorstellung der Funktion der Grundrechte. Die Grundrechte sind aus liberaler Perspektive Abwehrrechte des in seinen Individualrechten durch den Staat beschnittenen und tendenziell vielleicht zu stark beschnittenen Einzelnen gegen den Staat. Und wie Sie wissen, hat das eine lange Tradition, die Grundrechte so zu denken. So gesehen könnten wir diese Wolfsposition auch als ein Bild betrachten, das, auch wenn Hobbes selbst das vielleicht so nicht gewollt hat, in die Idee des Individuums, das gegen den Staat Rechte geltend macht, hineinfließt. Akzentuieren wir jetzt wieder im Blick auf Hobbes die andere Seite, die unwiderrufliche Autorität des Souveräns und die Tatsache, dass der Einzelne eben diese Autorität aus freien Stücken und endgültig gewollt hat und in diesem Staat nun drinsteckt und diese Szene mit den Wölfen immer schon vergangen ist, so erhalten wir etwas anderes, nicht das liberale Individuum, sondern wir erhalten so etwas wie eine Vernunftphilosophie der Pflicht. Die Freiheit verwirklicht sich dann gerade darin, dass man sie abgeben kann und sich in eine vernünftige Rechtswirklichkeit eingliedern kann, die dem Überleben und der Menschheit aller Rechnung trägt. Im zweiten Fall, dies nur als Andeutung, wir werden dazu kommen, vielleicht haben einige das jetzt aber eben in meiner Formulierung Menschheit aller schon herausgehört. Im zweiten Fall kommt man letztlich von Hobbes zum Beispiel zu Kant. Zur Vorstellung nämlich, dass nicht die Urfreiheit, sondern das staatliche Recht, das aus der eigenen Autonomie heraus bejahte Rechtsprinzip, der eigentliche Begriff von Freiheit wäre. Rechtspflicht kann und soll subjektive Freiheit sein. Das wäre die extreme Variante, eine extreme Variante der staatsbezogenen Interpretation des Hobbeschen Rechtssubjekts. Rechtspflicht zerstört subjektive Freiheit, das wäre die andere Variante, die naturzustandsbezogene Interpretation derselben Figur. Diese zweite Figur führt erkennbar nicht in eine Pflichtenphilosophie à la Kant hinein, sondern eher beispielsweise von Hobbes zu Locke oder zu Adam Smith, also hinein in den radikalen Liberalismus. Noch ein Punkt ist wichtig. In Hobbes Naturzustand sind die Wölfe alle gleich. Auch das ist nicht trivial. Mit dem Modell der Wölfe, die doch vernünftig einen Vertrag zu schließen vermögen, also auch mit der gleichen Vernunft begabt sind und mit dem gleichen Entscheidungsrecht etc., erfindet Hobbes ein radikales Gleichheitsszenario. Und in gewisser Weise nicht mehr und nicht weniger als ein Naturrecht auf eigene Individualität, fußend auf diesen Gleichheitsgedanken. Ein schichtneutrales Prinzip, so hat Luhmann das genannt, das dann nicht mehr auf Naturrecht im alten Sinne verweist, dieses alte, auch das aristotelische Naturrecht, war immer verbunden mit dem Gedanken, dass jeder den sozialen Platz hat, an den er hingehört. Also kein Gleichheitsgedanke ist da im Spiel, sondern jeder hat seinen Ort und die Orte sind verschieden, weil die Aufgaben im Staat verschieden sind und so weiter oder im Gemeinwesen verschieden sind. Das wird mit Hobbes auch durchkreuzt, mit dieser Idee des Rechtssubjektes als radikal gleich, so gleich wie die Wölfe gleich sind. Diese Vertragskonstruktion, gerade in dieser präzisen Hobbeschen Variante, hat es also in sich. Und in der Tat ist das Modell des Staatsvertrages oder auch dann später des Gesellschaftsvertrages in unterschiedlichen Spielarten eines der entscheidenden Gelenkstücke, an denen entlang sich die Ausarbeitung von dieser, sagen wir, Idee, das ist eine etwas idealistische Formulierung, aber sagen wir mal, von dieser Idee oder von diesem Motiv, dieser Konfiguration, dieser spezifischen Diskursform des Vernunftrechts vollzieht. Der Vertrag vermittelt sozusagen die Einformung des Vernunftmotivs in das tradierte Bild einer Rechtsnatur des Zusammenlebens der vielen hinein. Auf eigentümliche Weise spielen aber eben die genannten drei Motive, das Gesetz als Vernunftregel, quasi mathematisch, technisch, wie auch immer, das Motiv des Vertrags und das Motiv des Subjekts als Rechtssubjekt, also als vertragsschließender jemand, einander in die Hand. Und sie bringen nicht nur eine rechtsförmige Vernunft, sondern eben auch die genannte neue Vernünftigkeit der Rechtsform in die Ordnung der Wirklichkeit hinein. Die individuelle Einstellung zum Recht ist oder wird, könnte man sagen, eine rationale, in diesem neuen Sinne von rational, also beispielsweise auf das allein entscheidende, sozial relativ ungebundene Individuum bezogen. Und auch das Recht erhält eine Rationalität, die auf die Freiheit, die im Ursprung maximale und wilde Freiheit der Subjekte aufsetzt und also, und sei es sogar gegen den Willen des Staatstheoretikers selbst, eine Freiheitsbotschaft verkündet. Bei Hobbes könnte man das sagen. Also sicherlich war es nicht Hobbes' Vision, den Naturzustand zu propagieren. Dennoch steckt diese Suggestion in dem von ihm geschaffenen Bild. Halten wir das als Zwischenresümee fest. Der neuen Figur des absoluten Souveräns, bei Hobbes im Staat, bei Autoren wie Grotius eher souverän nach außen, also die Souveränität der Staaten, Völkerrechtsverträge zu schließen und den Krieg aller Staaten gegen alle Staaten durch einen solchen Verzichtsvertrag zu beenden. Diese Figur des absoluten Souveräns korrespondiert mit einer ebenfalls neuen Figur, dem Gedankenexperiment der absoluten Freiheit, mit diesen Komponenten Vernunft, Gesetz, Vertrag, Subjekt. Es wird in abschreckender Absicht eingeführt, dieses Gedankenexperiment der absoluten Freiheit, gleichsam als Bild des Grauens. Und vor dem Hintergrund der Religionskriege war das auch ein sehr realistisches Bild. Und das Grauen war sehr real. Die Wirkung dieses Wölfe-Szenarios, und zwar gerade des Freiheitsmotivs, war aber durchaus ambivalent. Damit knipse ich jetzt hier mal aus. Bewegen wir uns weg zu einigen anderen Autoren und behalten aber den Blickwinkel bei, den wir jetzt eben auch auf Hobbes zugeschnitten gewählt haben. Nehmen wir die eigentümliche Kristallkugel der Hobbeschen Souveränitäts- und Rechtsphilosophie sowie die Rationalisierung, Subjektivierung und Liberalisierung wie auch Verabsolutierung dessen, was die Form Recht ausmacht, zum Anlass, uns in der verbleibenden Zeit dieser Vorlesung weitere solcher Vertragsfiguren näher anzusehen. Auch bei John Locke und Montesquieu und bei Jean-Jacques Rousseau finden wir nämlich Vertragsfiguren an der Schwelle zur zivilrechtlichen Gesellschaft oder zur zivilen Gesellschaft und eben überhaupt diese eigentümliche doppeljuridische Idee einer Schwelle ins Recht, die durch Recht überwunden wird. Und auch hier bei diesen Autoren wird jeweils auf unterschiedliche Weise die Rechtsform nicht nur auf Vernunft, sondern auch auf Subjekte umgegründet. John Locke, soll ich die Namen anschreiben? John Locke publizierte 1690, knapp 40 Jahre nach Hobbes Leviathan, seine Two Treatises of Government, zwei Abhandlungen über die Regierung. Und man pflegt hier gewöhnlich die Unterschiede zwischen Hobbes und Locke herauszustellen. Und diese Unterschiede liegen auch auf der Hand. Locke schreibt in vielem direkt gegen Hobbes an. Wo Hobbes den aus Chancengleichheit und Misstrauensgleichheit resultierenden Kampf aller gegen alle als Naturzustand postuliert, betrachtet Locke den Naturzustand als einen, in dem die Menschen einander friedlich respektieren. Nicht Schutzbedarf, sondern der Wunsch, den anderen nicht schädigen zu wollen, ist bei Locke das zentrale Motiv zum Vertragsschluss. Und installiert wird durch den Gesellschaftsvertrag bei Locke nicht ein absoluter Souverän, sondern eine bürgerliche Gesellschaft und Regierung, welche am Grundrecht des Einzelmenschen auf Unverletzlichkeit seiner Person Maß nimmt und insbesondere Institutionen der Justiz, also ein Rechtssystem, unabhängig vom Regenten bereitstellt. Und das Rechtssystem ist insofern eine Errungenschaft, das ist etwas, das es im Naturzustand nicht gibt und das den Staat positiv auszeichnet. Trotz dieser nahezu umgekehrten Staatsbegründungs- und Staatskonstruktion sollten wir aber die Ähnlichkeiten des Hobbeschen und des Lockeschen Ansatzes sehen. Beide gestalten den Übergang in die Gesellschaft als einen rechtsförmigen Schritt ins Recht, der als freie Entscheidung freier Individuen gedacht werden soll. Beide haben ihre Gründe, bei Hobbes die Beendigung des Misstrauens Zustand und des faktischen Schadens, bei Locke das Motiv, den anderen nicht schädigen zu wollen. Und beide setzen die Rechtsform, die Ordnung der Gesetze mit einer inneren Vernünftigkeit und inneren Begründetheit der wirklichen Sozialordnung gleich. Die Individuen wiederum sind Rechtssubjekte, wie der Vertrag gleichsam die Grammatik der Zivilität überhaupt darstellt. Mit allen Vorteilen, Sicherheit, wie auch allen Nachteilen, Pflicht, Zwang, Gewalt, die der Rechtsform und den rechtlichen Verfahren zu eigen ist. Nicht ein Vertragsmodell für den Schritt in die rechtlich verfasste Gesellschaft, aber doch eine Art Auswahlmöglichkeit, ein Bild relativ kontingenter, also umständebedingter und so ebenfalls letztlich frei disponierbarer Verhältnisse, zeichnet auch Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, ganz langer Name, der Autor eines kühnen Buches, auf das ich etwas länger eingehen möchte als auf Locke. Locke ist sozusagen schon fast zu bekannt und in vielem zu spiegelbildlich zu Hobbes, als dass es jetzt in unserem Kontext so schrecklich interessant wäre, das noch weiter auszuführen. Ich finde jetzt interessanter Montesquieu. Sein Buch ist 1748, also er ist Autor eines kühnen Buches, das 1748 nur anonym publiziert werden konnte. Hobbes hat übrigens auch zunächst mal unter Pseudonym publiziert. Das waren alles politisch extrem brisante Texte natürlich, die wir hier diskutieren. Also im Rückblick wirkt das immer alles so, als seien die Leute als Klassiker auf die Welt gekommen und damals auch schon so wahrgenommen worden. So war es nicht. Montesquieus Buch heißt De l'esprit des lois, vom Geist der Gesetze. Es ist vor allem unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten bis heute bekannt, denn Montesquieu gilt als Erfinder der Gewaltenteilung, was nicht ganz richtig ist, denn er hat die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative nicht erfunden, sondern diese Trennung konnte er von John Locke und auch einer langen englischsprachigen Diskussion über die richtige Mischung oder Balance der Gewalten im Staate und insbesondere über die Unabhängigkeit der Judikative, also der Gerichtsbarkeit, schon übernehmen. Diese Gewaltenteilung fand Montesquieu durchaus vor. Montesquieu hat aber eigentlich etwas Raffinierteres entdeckt, und das hat viel mehr mit dem Recht zu tun. Deswegen ist er auch für uns interessant. Er hat nämlich vergleichend gearbeitet. Er hat verschiedene Formen von Staatlichkeit vergleichend analysiert, prototypisch. Und er hat dabei abgehoben nicht auf die Trennung, Separation, sondern auf die Distribution, auf die Verteilung der Gewalt im Staat. Nämlich auf die Tatsache, dass Regierung am besten nicht durch, sei es ein, zwei, drei Gewalten von oben oder auch von unten erfolgen soll, also durchaus ist er auch für Gewaltenteilung, sondern dass das Entscheidende ist, dass Regierung durch sogenannte pouvoir intermédiaire, durch mittlere Instanzen, durch vermittelnde Instanzen oder Institutionen wie Gerichte, aber auch andere Behörden, verteilt und gleichsam gebrochen werden soll. Die Idee ist also eher die einer Pufferung sozusagen dieser einfachen Situation Regierung und Untertanen durch diese Schicht der mittleren Mächte im Plural. Auch Montesquieu verbindet die Rechtsform mit einem qualifizierten, gerade nicht einfachen Freiheitsbegriff. Insofern gehört er eher auf die Pflichtenseite des Vernunftrechtsverständnisses. Es stimmt, schreibt Montesquieu, dass in den Demokratien das Volk scheinbar machen kann, was es will. Jedoch bedeutet politische Freiheit nicht, dass man machen kann, was man will. In einem Staat, das heißt einer mit Gesetzen ausgestatteten Gesellschaft, kann Freiheit lediglich bedeuten, dass man zu tun vermag, was man wollen soll, und man nicht zu tun gezwungen wird, was man nicht wollen soll. Ende des Zitats. Menschen missbrauchen Macht immer. Das ist die Annahme, von der Montesquieu auszugehen scheint. Insofern sieht Montesquieu die Demokratie skeptisch. Und er propagiert kein übermäßig optimistisches Menschenbild. Eben deshalb sind also Grenzen, und zwar wechselseitige Begrenzungen, nötig. Betonen könnte ich jetzt das Wort wechselseitig, nicht unbedingt nur von oben. Sogar die Tugend hat Grenzen nötig, heißt es im Text. Und dann, Zitat, damit die Macht nicht missbraucht werden kann, ist es nötig, durch die Anordnung der Dinge zu bewirken, dass die Macht bremse. Zitat Ende. Diese Bremse kann nach Montesquieu auf verschiedenen Weisen erfolgen. Wie gesagt, er studiert prototypisch unterschiedliche Staatsformen und vergleicht, wie sich das verhält mit diesen wechselseitigen Bremseffekten oder überhaupt mit der Limitierung von Macht. Die Bremse kann beispielsweise durch Tugenden erfolgen. Die Menschen sind tugendhaft, dadurch wird die Machtausübung untereinander sozusagen reguliert, begrenzt, kontrolliert. dieses Prinzip Tugend ist nach Montesquieu das Prinzip der Demokratie, der Staatsform Demokratie. Die Bremse kann auch durch Schrecken erfolgen, durch Terror, durch Angst. Die Leute können aus Angst wechselseitig einander in Schach halten. Oder auch eine Regierung kann die Bürger mit dem Mittel des Schreckens in Schach halten. Diese Art der Begrenzung der Macht durch Macht ist das Prinzip des Despotismus nach Montesquieu. Zweite prototypische Staatsform, Demokratie, Despotismus. Diese Bremse kann aber auch ökonomischer und kunstvoller, besonders, also in unvergleichlicher Weise kunstvoll, so nennt Montesquieu das auch, so erfolgen, dass man auf Tugenden verzichten kann, nämlich sie kann erfolgen durch den Einsatz von Gesetzen, von Rechtsgesetzen. Dieses Prinzip ist aus Sicht Montesquieu das Prinzip der Regierungsform oder der Staatsform Monarchie. Diese Regulierung durch Gesetze ist aus Sicht Montesquieu die humanste Lösung und eben deshalb favorisiert er die Monarchie. Allerdings nicht emphatisch, es ist eher neutral gehaltener Text. Also er beschreibt diese drei Formen sehr detailgerecht, wägt deren Vor- und Nachteile ab und kommt, so könnte man das ausdrücken, zu einer leichten Präferenz oder einer, ja, also begründeten Präferenz für die Monarchie. Der Grund ist, allein die Monarchie beruht auf diesem Bauprinzip der Rechtsgesetze. Zitat: In den Monarchien bringt die Politik die wichtigen Dinge mit so wenig wie möglich Tugend zu Wege. Ähnlich besteht bei schönen Maschinen die Kunst gerade darin, so wenig wie möglich Triebwerk, Energie und Räder zu verwenden. Zitat Ende. Wunderschöne Analogie. Das Recht wird also verglichen mit einer ganz besonders kunstvollen, weil sparsamen, energiesparenden, unaufwendigen, schlichten und effizienten Maschinerie. Die Gesetze treten also an die Stelle von Tugenden, und zwar ist der entscheidende Punkt, dass die Tugenden aufzubringen, muss ja jedes Individuum muss ja dann tugendhaft sein, aus Sicht Montesquieus ungeheuer mühsam ist. Es ist eine Zumutung fürs Individuum, permanent tugendhaft sein zu müssen. Und eben daher ist diese Tugendzumutung auch unrealistisch. Aus Montesquieus Sicht ist der Nachteil der Demokratien, dass sie instabil sind, eben weil die Individuen durch diese Tugend, durch die ja die Limitierung der Machtausübung erfolgen müsste, überfordert sind. Das heißt, das klappt nicht, sozusagen. Diese Tugenden nun sind etwas, dessen man unter dem Recht nicht mehr bedarf. Das Recht wäre demnach das müheloseste, das knappste und gleichsam leichteste, auch für die Betroffenen leichteste Mittel der Herrschaft, also leichtgewichtigste sozusagen. Der Mittel der Herrschaft oder auch besser gesagt der Staatsorganisation. Auch für die Bürger ist die Gesetzesbindung der Monarchie unter Freiheitsgesichten aus Montesquieus Gesichtspunkten, aus Montesquieus Blickwinkel die attraktivste Staatsform. Die Bürger müssen nämlich nicht mittels der von ihnen selbst permanent aufzubringenden Kraft zur Tugend eine Demokratie vor dem Abgleiten in Unordnung bewahren, sondern die Gesetze organisieren das für sie, in dieser Qualität eine vermittelnde Maschinerie zu sein. Und die Gesetze sorgen andererseits für die Verteilung der monarchischen Macht durch die vielen Kanäle eines rechtsförmig prozedierenden Staates. Verwaltungsstaates müsste man wahrscheinlich sagen. Also das ist die spezifische Qualität der Monarchie gemessen an dem, was Montesquieu den Despotismus nennt. Das Recht zerteilt und verteilt diese monolithische Macht des Souveräns und insofern kommt sozusagen Moderiertes unten an. Die Monarchie als ideale Staatsform. Diesen Gedanken versteht man nur, wenn man sich zugleich Montesquieus Definition der Monarchie vor Augen hält. Da merkt man dann wiederum einen gigantischen Abstand zu Hobbes. Ich zitiere: Nach der Natur der monarchischen Regierung hat dort der Herrscher die souveräne Macht, übt sie aber gemäß den eingeführten Gesetzen aus. Also das ist genau die umgekehrte Figur zu diesem von den Gesetzen abgelösten Souverän. Hier hat der Herrscher die souveräne Macht, aber er ist unmittelbar gebunden an dieses Bindegewebe der Pouvoir Intermédiaire, die dann auch seine Machtausübung heilsam moderieren, sagen wir mal. Montesquieu bindet also den Monarchen unmittelbar an die Gesetze. Sofern die Monarchie nicht in Despotismus abgleitet, ist sie eine Regierungsform, in der Gesetze eindeutig gegeben und dann durch diesen vermittelnden Apparat langsam und vielfach moderiert umgesetzt werden können. Und eben das sichert Gerechtigkeit und lebbare Verhältnisse und auch diesen guten Zustand des Staates, um den es auch Montesquieu geht. Also man kann auch sagen, es ist eine Form, eine andere Form von Staatsräson, die hier entworfen wird. Und zwar qua Juridizität und verbunden mit einer etwas anderen jetzt wieder Figur, einem etwas anderen Angebot, die Rechtsform, die Funktion der Rechtsform sich dabei vorzustellen. Es ist nicht der ordnungsstiftende Befehl des Souveräns, sondern es ist diese Vermittlungstugend oder Kraft, diese Vermittlungsstruktur auch, dieses verzweigte und in viele Kanäle hineinfließende, das das Recht auszeichnet. Leider haben wir nicht genug Zeit, dieses Modell einer gleichsam juristisch aus sich selbst heraus moderierten, wohltemperierten Souveränität genauer zu betrachten. Interessant ist, und das muss auch betont werden, dass Montesquieu die Idee vom Geist der Gesetze, auch wenn das Buch so heißt, Geist der Gesetze, nicht idealistisch fasst, sondern wir finden hier die ganzen Züge wieder, die auch die Denklinie der Staatsräson auszeichnet. Er denkt pragmatisch, er denkt in Kategorien von Regierungstechnik und er hat sogar seinen Staatsformenvergleich ganz besonders eng mit der Frage nach den physischen Bedingungen für ein Gemeinwesen verknüpft. Er hat zum Beispiel das Wetter untersucht, also als Faktor für die Frage der Staatsform, die Rolle des Wetters, Klima, geografische Beschaffenheiten und dergleichen. Also auch Montesquieu ist trotz dieses Titels Geist der Gesetze eigentlich ein Physiker des Staates. Andererseits meint auch er diese Physik als eine eng mit der Sache des Rechts verknüpfte. Er meint aber eben nicht einen abstrakten Rechtsstaat, gleichsam einen juridifizierten Rechtsstaat, sondern eben einen politischen Körper, der allerdings nun eben das Recht gleichsam zu einer mechanisch optimalen Distribution der Kräfte, die durch den Souverän freigesetzt und gebündelt werden, zu etablieren vermag. Was das Subjekt der Freiheit angeht, finden wir bei Montesquieu ohne viel Pathos, aber in aller Klarheit die Freiheit des Individuums als eine Messlatte für die angemessene Form und die inneren Verhältnisse des Staates verwendet. In dieser Hinsicht führt die Linie deutlich von Locke zu Montesquieu. Anders als Hobbes beschwört Montesquieu nicht die absolute Freiheit herauf, das hatte ich ja zitiert, sondern er interessiert sich von vornherein für die durch Regierung begrenzten Freiheiten im Staat. Anders als Hobbes trägt er aber die Freiheit als eine, die so groß wie möglich sein soll, und auch realistischerweise groß sein kann, in die staatlichen Verhältnisse hinein und gibt den Individuen entsprechende Rechtspositionen gegen den Staat, also Menschenrechte. Lassen Sie mich einen letzten, noch einmal ganz anderen Theoretiker des Wesenszusammenhanges von politischer Vernunft und Rechtsform oder auch von Vernunft und Vertragsrecht ansprechen, der auf spektakuläre Weise gerade die Position der Subjektivität und nun vielleicht erstmals ganz und gar fokussiert und in eine juridische Form gekleidet hat. Er hat nämlich erstens ein politisch-juridisch gedachtes Gesellschaftsmodell entworfen. Er hat dieses zweitens aber auch und nun ganz und gar auf die Frage der unterworfenen Subjekte oder aus der Perspektive der unterworfenen Subjekte, also auf diese Frage abgestellt und aus der Perspektive der unterworfenen Subjekte thematisiert. Und hier meine ich jetzt natürlich Jean-Jacques Rousseau. Wenn man die Frage nach dem Recht stellt, wird man bei Rousseau zunächst eine Auskunft finden, die mit den Vernunftrechtsfiguren, die wir bisher angeschaut haben, nicht so sehr viel zu tun zu haben scheint. Rousseau bietet auch nicht eigentlich primär eine Rechtstheorie oder Staatstheorie an, sondern er geht viel umfassender vor. Er bietet so etwas wie eine Theorie der Zivilisation und des Zivilisationsmenschen. Rousseau rollt das Staatsproblem historisch auf. Er beschreibt nicht so eine knappe Vertragsszene, eine solche Entscheidungsszene, sondern er erzählt, er betrachtet den Staat als etwas, das sich langsam entwickelt hat, über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Der Staat erscheint bei ihm, so könnte man das auch ausdrücken, in einem umgreifenden kulturgeschichtlichen Rahmen. Und zwar erscheint er als ein tendenziell trauriges Spätprodukt der Zivilisationsgeschichte. Nur im Naturzustand waren die Individuen frei und lebten, ohne dass rechtliche Regelung nötig gewesen wäre, glücklich zusammen. Das ist das Bild, das Rousseau gezeichnet hat. Etwa im Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi des hommes, dem Diskurs über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen von 1755. Der Text, der Rousseau mit einem Schlag bekannt gemacht hat. Rousseau zeichnet also diesen Naturzustand des glücklichen und freien Lebens, in dem rechtliche Regelungen überhaupt nicht benötigt werden. Insofern werden Sie Rousseau in der Literatur auch oft als Naturrechtler bezeichnet finden. Und bezogen auf seine moralische Bewertung dieses Naturzustandes ist das in gewisser Weise auch angemessen. Im Naturzustand haben die Menschen Tugenden und sie haben auch Freiheitsansprüche, die wie gesagt überhaupt nicht der Rechtsform bedürfen und die ihnen auch nachträglich niemand zu Recht absprechen darf. Sie harren der Anerkennung. Allerdings ist das mit dem Naturrecht so eine Sache. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, das ausdrücklich zu sagen. Wir haben ja schon bei unseren bisher behandelten Autoren gesehen, bei Hobbes, bei Grotius und so weiter, dass für die Epoche des Vernunftrechts, also mit jener einschneidenden Umstellung der Idee der Rechtsform auf die Vorstellung vom Recht als einer nicht in die gottgewollte Ordnung eingebetteten, sondern vernünftigen, vernunftgeborenen, politisch artifiziellen, gestaltungsoffenen Form, sich durchaus auch das Naturbild verändert. Also wir haben so etwas wie eine vernunfttypische Form von Natur, die diesen Vertragsmodellen korrespondiert. Schon die Natur des Hobbeschen Naturzustandes hat jedenfalls mit einer göttlichen oder einer kosmologischen oder auch einer sozialen Gesamtordnung nicht viel zu tun. Bei Hobbes war Natur nur das Fehlen von Vernunftregeln, beziehungsweise lediglich das Vorhandensein bestimmter basaler Vernunftvermögen. Die Einzelnen haben ihre Sicherheits- und Schutz- sowie die Chancenkalküle und sie haben eben jenen Einblick in die Gleichheit ihrer misstrauensbedingt schlechten Lage, auf der dann ja die Vertragsentscheidung beruht. Und nicht ganz so radikal, aber doch ähnlich rationalisiert erscheint die Natur bei Locke oder bei Montesquieu. Sie ist da zwar sozialer, aber sie ist auf jeden Fall säkularisiert. Sie ist auf das dem Menschen Mitgegebene reduziert und an die praktischen Belange des menschlichen Miteinanders gebunden, an Arbeit etwa, an die Gleichheit der Einsicht in die Wünschbarkeit der Vertragsform und auch in die Wünschbarkeit der rechtlichen Vermittlung. In einem ähnlichen Sinne konstruiert nun Rousseau einen Naturzustand, also Natur auch in einem neueren, nicht metaphysisch-kosmologischen, sondern anthropologischen und auch historischen Sinne. Er konstruiert ihn als eine Phase der Geschichte, nämlich als eine Phase der Zivilisationsgeschichte, die Geschichte einer Zivilisation, die sich dann allmählich entwickelt. Und zwar so, dass sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklung die Ungleichheit unter den Menschen zunehmend vergrößert. Wobei der Mensch unter Menschen sich auf die Gewalt der Rechtsform dann gleichsam zähneknirschend zunehmend einlassen muss. Und das Recht wiederum ist so beschaffen, dass es diese Ungleichheit seinerseits vergrößert. Dieser Punkt ist ganz entscheidend. Das Recht erscheint bei Rousseau also nicht als wohltuende, ordnungsstiftende, das Staatsgefüge organisierende Kraft, sondern das Recht vergrößert tendenziell die Ungleichheit und damit auch den Abstand zu diesem glücklichen Naturzustand. Es ist der durch Gewalt eroberte Besitz und das auf den Besitz gegründete Eigentumsrecht, das nach Rousseau die Hauptschuld dieser Entwicklung hinein in verrechtlichte staatliche Verhältnisse trägt. Zitat: Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Ende des Zitats. Ein berühmter Satz von Rousseau aus diesem Diskurs über die Ungleichheit. Das Recht, genauer das zivile Eigentumsrecht, ist gleichsam der Sündenfall, mit dem die bürgerliche Gesellschaft sich endgültig etabliert. Und das Recht ist auch der Grund für die Fixierung der bürgerlichen Hierarchie, die letztlich auf Ungleichheit des Besitzes hinausläuft. Betrachten wir den Bezug zwischen Recht und Vernunft, den Rousseau hier herstellt. Einer lässt sich einfallen, dies ist mein zu sagen, seinen Besitz auf Dauer zu rechtmäßigem Eigentum zu erklären, und die anderen sind einfältig genug, ihm das zu glauben und sich nicht dagegen zu wehren. Was ist das Eigentumsrecht also? Es ist in der Tat Vernunft, aber es ist eine böse Form von Vernunft, es ist ein Trick sozusagen. Kein guter, kein heilsamer und sicherheitsschaffender Kunstgriff, sondern eine böse Falle. Böse Falle für die einfältigen, nicht ganz so vernünftigen, aber insofern sozusagen in die Falle geschickten Individuen, die sich nicht dagegen wehren, dass diese Form, diese Behauptung des Eigentumsrechts in die Gesellschaft Einzug hält. Das Vernunftrecht ist nicht, wie bei Hobbes oder auch bei Montesquieu, ein Segen für die Menschheit, sondern es ist quasi das Recht einer politisch bösartigen Vernunft, einer interessierten Vernunft. Damit verweist das Recht direkt auf den noch tiefer liegenden oder besser allgemeinen Grund, den Rousseau für die Entwicklungsgeschichte des Menschen verantwortlich macht. Rousseau bietet eine Anthropologie dieser Vernunft Option des Menschen an. Es gibt eine besondere Eigenschaft, die den Menschen auszeichnet, das ist die ihm mitgegebene Perfektibilität des Menschen. Er kann lernen. Dank seinem vernünftigen Instinkt für das Neue und dem Sinn dafür, wie man das Neue nutzen kann, sowie eben dieser Lernfähigkeit Er erinnert auch das Neue und seine eigenen Verwendungsweisen für das Neugefundene. Also durch, dank seiner Lernfähigkeit entdeckt der Mensch Neues im Sinne von neuen Errungenschaften, die dann im gesamten sozialen Feld wirksam werden. Und so entdeckt eben irgendwann jemand, dass man sich etwas aneignen und durch das Postulieren eines Rechts es auch behalten, nutzen und andere ausbeuten kann. Insofern wäre das Recht auch eine Erfindung, aber eine Erfindung, die in eine ganz andere Erfindungsszene hineingehört als beispielsweise bei Hobbes. In diesem Diskurs über die Ungleichheit prangert Rousseau die fatale Rolle der Erfindung der Rechtsform an. Nicht nur im Wege des Eigentumsrechts, sondern auch durch das Familienrecht, nämlich durch die Ehe, durch das öffentliche Recht, die Herrschaft der wenigen über die vielen, lebt das Volk in Ketten, in selbstgemachten Ketten, die es endlich abzuschütteln gilt. Worum präzise handelt es sich hier also in diesem Diskurs, fragt Rousseau, und er meint damit seinen eigenen Text, das stammt aus den einleitenden Passagen. Er sagt, darum, Zitat, im Fortschritt der Dinge den Augenblick zu bezeichnen, in dem das Recht die Stelle der Gewalt einnahm und die Natur somit dem Gesetz unterworfen wurde, zu erklären, durch welche Kette von Wundern der Starke sich entschließen konnte, dem Schwachen zu dienen und das Volk eine nur in der Vorstellung existierende Ruhe, um den Preis einer wirklichen Glückseligkeit zu erkaufen. Diese Bemerkung, um einer in der Vorstellung bloß existierenden Ruhe willen, hat das Volk seine wirkliche Glückseligkeit verkauft, indem es sich aufs Recht einließ. Diese Vorstellung ist erkennbar direkt gegen Hobbes gerichtet, also gegen dieses Bild des gewollten Vertrages. Die Wölfe hätten den Vertrag nie schließen sollen, nach Rousseau. Und zwar deswegen, weil sie gar keine Wölfe sind und weil sie in dem Ordnungszustand hinterher nichts zu gewinnen haben. Die Vertragsform ist eben eine Falle, die die Hierarchien auf ungute Weise und unnötigerweise festschreibt. Im Contrat Social hat Rousseau dann 7 Jahre später, 1762, einen Weg aufzuzeigen versucht, wie man sozusagen neues Recht gegen das bisherige fatale Recht und gegen die im Prinzip nach wie vor von ihm für schlecht gehaltene Rechtsform ausspielen kann, sodass, obwohl wir uns in dieser desaströsen Phase der Menschheitsentwicklung befinden, doch so etwas wie eine bessere Sozialordnung mithilfe von Recht eingerichtet werden kann. Wie findet man, das ist die Frage des Contrat Social, eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen Kraft aller die Person und den Besitz jedes Gesellschaftsgliedes verteidigt und schützt und Kraft derer jeder Einzelne, obwohl er sich mit allen vereint, gleichwohl nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher. Rousseaus Antwort auf diese Frage ist bekannt. Das Recht ist ein Medium oder es kann ein Medium sein, in dem der Gemeinwille der Bürger sich formen und artikulieren kann. Die Volonté générale, dieser Gemeinwille, kann in Gesetzen ihren Ausdruck finden. Bisher hat sie das nicht getan, aber sie kann. Der alleinige Souverän soll nach Rousseau nicht mehr der Regent sein, sondern ein Gesetzgeber, der aus allen Gesellschaftsvertragsschließenden selbst besteht, nämlich aus dem Volk. Peuple, also Volk ist jetzt auch die Bezugsgröße. Und einer solchen Volkssouveränität gemäß sind dann auch Gesetzgebungsverfahren und die in der Praxis, das gesteht auch Rousseau zu, heute unumgängliche Regierung als eine allerdings möglichst direkt zu organisierende, möglichst rechtsvermeidend zu organisierende Ausführung und Umsetzung dieser Gesetze, in denen der gemeinsame Wille drinsteckt, einzurichten. Da die schlichte Größe eines Staates den Verwaltungsapparat zu mehr Indirektheit und zu effizienterem Machthandeln zwingt, plädiert Rousseau, um eben diese Maxime so wenig Recht wie nötig, wie möglich umzusetzen. Deswegen plädiert Rousseau für kleine Gemeinwesen, in denen wenig repräsentative Entscheidungen nötig sind, also Einzelne als Vertreter des Volkes für andere entscheiden müssen, in denen das Recht möglichst direkt die Wahlbürger, den Willen der Wahlbürger repräsentieren kann, also verkörpern kann. Er plädiert für kleine Gemeinwesen, in denen das Volk sich möglichst direkt und im Ergebnis damit möglichst freiheitlich selbst regieren kann. Das ist übrigens ein schöner Kontrast auch nochmal zu Montesquieu. Also an dem Punkt misstraut Rousseau gerade diesen pouvoir intermédiaire, diesen vermittelnden Dimensionen des Rechts und will so gesehen das Recht minimieren, auf diese Funktion, die Stimme des Volkes aus oder den Willen des Volkes auszudrücken, begrenzen. Sie sehen auch hier, wie bei aller Zivilisationskritik, die Rechtsform doch dann wieder eine Form von intrinsischer Vernunftform geworden ist. Zwar gebrochen, es ist sozusagen aus Notwehr heraus, dass man jetzt in dieser rechtlichen Form den Willen des Volkes verfassen muss, aber immerhin ist das möglich. Dass es wiederum Recht ist, wenn auch ein möglichst direkt umzusetzendes Recht und nicht irgendeine rein außerrechtliche, rein politisch aufaddierte Summe der Willen, aus denen der Staat entsteht und besteht, das können Sie an Rousseaus Definition des Gemeinwillens ablesen, den er tatsächlich als allgemeinen Willen definiert, Volonté générale, generellen Willen, allgemeinen Willen. Und er setzt diese Größe, den allgemeinen Willen, ausdrücklich ab von der Volonté de tous, dem Willen aller. Der bloß gezählte, sozusagen statistisch aufsummierte Wille aller, das ist mit dem allgemeinen Willen gerade nicht gemeint. Der allgemeine, der schon vernünftig durchreflektierte Wille des Volkes soll einer sein. Er ist gleichsam nach dem Vorbild der rechtlichen Willensbildung modelliert. Auch da merken wir, dass Rousseau zwar in vielem gegen das Recht denkt und argumentiert, aber gerade diese Figur eines allgemeinen Willens ist eine wiederum vollständig am Vertragsrecht, an der Idee des Willens erklärenden einen Vertragssubjekts abgenommen. Das Volk soll sich gleichsam als Kollektivsubjekt einen rechtsfähigen Willen bilden und dieser Wille soll sich artikulieren als Rechtsgesetz. Die bloße Summe der getrennten Ansichten aller, gleichsam eine Regierung qua Meinungsumfrage, ergäbe gerade nicht dieses rechtsfähige Großsubjekt, das diese genuin juridischen Vernunftentscheidungen einer Festlegung gleichsam auf ein gemeinsam gewolltes Sollen als den zentralen politischen Akt leisten könnte. Rousseau hat mit seiner Neufassung der Bewertung jener Schwelle zum Recht für eine Fülle von Verschiebungen im vernunftrechtlich grundierten politischen Denken seiner Zeit sowohl der Zeit damals, also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gesorgt, als auch danach. Anders als Hobbes und Locke hat er erstens sowohl die Idee des freien Naturzustandes historisch gefüllt und diesen gleichsam als eine Art realistischer Vergangenheit ausgezeichnet, aus der den Untertanen mehr oder weniger aufgeklärten absolutistischen Herrschern seiner Zeit direkte Ansprüche auf eine bessere Zukunft erwachsen. Das hatte ich erwähnt, diesen historischen Charakter der Analyse. Das macht die Sache natürlich gegenwartspolitisch deutlich schärfer als die Vertragsmodelle vorher. Anders als Hobbes, Locke und Montesquieu hat Rousseau zweitens aber auch das schlechte Recht der Gegenwart und die Rechtsform grundsätzlich in Zweifel gezogen und ihren Gewaltcharakter negativ herausgestellt. Das Recht sichert nicht Ordnung und schützt die Bürger, womöglich sogar vor dem Souverän. Es ist primär diejenige Gewalt, um deren Preis man politische Hierarchien und Systeme der Unterschiede errichten kann. Ein Trick, eine akzeptierte Täuschung der Vernunft. Allerdings kann das Recht als menschliche Erfindung sich dann doch gleichsam wieder zugunsten des Volkes wenden lassen. Dieses Projekt verfolgt der Contrat social, also der soziale Vertrag. Ein Vertrag, der nicht einen Staat gründet, sondern den Willen der Gesellschaft, der sozialisierten Individuen in Gesetze gießt, die dann eine Art Behelfsstaat ergeben, ein Minimalapparat mit ebenso viel Abstand zum Souverän, zum Volk, wie zur Umsetzung nötig. Namentlich die russische Idee vom Volk selbst als Souverän, dieses Konzept der Volkssouveränität, hat das Vernunftrecht auf beispiellose Weise polarisiert. Man sieht Rousseau gern bloß als diesen Gegner des Rechts, der er zweifellos auch ist. Eine der Pointen von Rousseaus Theorie ist aber, dass es sich hier eben nicht nur um eine antirechtliche, sondern auch um eine auf neue Weise rechtliche, auch staatsrechtlich relevante Figur handelt. In die Rolle des Souveräns, der Baudinschen oder Hobbeschen Spitze des Staates, schlüpft aber nun plötzlich sozusagen das Unterste des Staates, das Volk, auf das sich das Recht vorher nur zu erstrecken oder anzuwenden hatte. Der Vertragsschluss autorisiert die Vertragsschließenden, sofern sie nun Willensobjekt geworden sind, und stülpt sich gleichsam auf die Gründungsszene zurück. Der Herrscher und die Beherrschten fallen, jedenfalls de jure, vom Standpunkt des geschaffenen Rechts her, in diesem Modell der Volkssouveränität zusammen. Es gibt in dem Sinne keinen Herrscher mehr. Das Volk ist und bleibt bei sich selbst, wenn es sich auf diese Weise regiert. Halten wir dies für heute fest und fragen beim nächsten Mal dann weiter, wie sich denn nun das Vernunftrecht im 18. Jahrhundert, von dem heute die Rede war, abschließend wohl bilanzieren lässt. Für heute noch kurz die Zusammenfassung. Erstens, in der Figur des Vertrags, der den Staat bzw. das Soziale und damit das Recht als Recht hervorbringt, begründet die Vernunft das Recht. Die Vernunft der beteiligten Parteien, aber auch die innere Vernünftigkeit der Rechtsform kommt in dieser Figur des Vertrages zum Vorschein. Diese Rechtsbegründung hat die Besonderheit, dass hier die Begründung von Recht sich selbst auch wieder als Rechtsfigur organisiert. Eben als diese Vertragsfigur. Zweitens, schon an Hobbes lässt sich zeigen, dass das Bild vom Vertrag auf eine politisch durchaus heikle Weise das Thema der Freiheit berührt. Hobbes schildert den Naturzustand in grausamen Farben und autorisiert durch sein Staatsmodell den absoluten Souverän und einen Untertan, malt es aus, der gänzlich unterworfen ist. Dennoch ist der Untertan, der Unterworfene, das Subjektum, auch das Subjekt einer ursprünglichen Freiheit. Hobbes Vertragstheorie lässt sich daher absolutistisch wie auch radikal liberal lesen. Qua Vertrag haben die Subjekte sich definitiv unterworfen, aber als Wolf ist das Individuum frei oder zumindest frei gewesen und es verzichtet auf diese Freiheit aus Gründen. Mit dem Modell der freien Willenserklärung kommt auf diese Weise nicht nur die Vernunft der Individuen als Rechtssubjekte, sondern indirekt auch eine Anthropologie der Freiheit in die Politik. Drittens, John Locke, Montesquieu und Rousseau haben diese brisante neue Mischung aus dem Recht als Bindestoff des politischen Körpers, dem Recht als Willensform und dem Recht als Mittel zur Einrichtung einer geforderten Freiheit der Menschen unterschiedlich ausbuchstabiert. Locke lässt nicht Unterwerfung, sondern einen liberalen Minimalstaat aus dem Staatsvertrag folgen, insofern ganz Antipode von Hobbes. Montesquieu gibt dem Recht im Vergleich der Staatsformen den Vorzug, weil es Ordnung mit einem Maximum an Freiheit verbindet, indem es diese Vermittlungsfunktion übernehmen kann. Rousseau hält den Staat wie auch das Recht für fatale Erfindungen mit tragischen Auswirkungen auf die Entwicklung der Menschheit, entwirft aber im Sozialvertrag eine Verfassung, die wiederum den Vertrag und insbesondere die Idee einer gemeinschaftlichen Willensbildung, die sich rechtsförmig artikulieren kann, mobilisiert. Alle diese drei Modelle, die wir heute, also Locke, Montesquieu, Rousseau gesehen haben, bieten also juridische Figuren auf. Viertens und letztens, das Subjekt von Rechten wird über das 18. Jahrhundert hinweg nicht nur als ein Subjekt der Vernunft, sondern zunehmend als Subjekt von Freiheit konstruiert und die Freiheit wird zunehmend als Freiheitsrecht konstruiert. Das Vernunftrecht bindet die Gesetze als politische Gesetze an die Physis des politischen Körpers und an den Souverän. Und das Vernunftrecht stellt auch eine eigentümliche Verbindung zwischen dem Recht und der Freiheit der Vernunftsubjekte her, also eine komplizierte Mehreckenverknüpfung. Diesem Zusammenhang gehen wir in der nächsten Vorlesung weiter nach, in der es um die Bilanz des Vernunftrechts gehen soll, das habe ich schon angedeutet, aber dann auch um die kantische Rechtsphilosophie. Soweit.